Die Gnade unseres Herrn Jesus Christus und die Liebe Gottes und die Gemeinschaft des Heiligen Geistes sei mit uns allen. Amen. Liebe Gemeinde, nächste Woche beginnt ja die fünfte Jahreszeit. Die Fasenacht steht ins Haus. Als meine Kinder noch klein waren, da haben die sich gerne verkleidet. Einmal wollte mein Jüngster als Ninja verkleidet gehen, also eine Art asiatischer oder japanischer Kampfritter. Und als solches gehört natürlich ein Schwert dazu. An Weihnachten zuvor hatte er sich ein Laserschwert gewünscht, so wie sein großer Bruder eins hatte, wie die Jedi-Ritter eins haben. Wir hatten also seinerzeit wenigstens zwei davon, natürlich als kindgerechtes Spielzeug, und leider waren diese Spielzeuge mit einem der Strapazierfähigkeit der elterlichen Ohren wenig gerecht werdenden Batteriebetrieb ausgestattet. Liebe Gemeinde, ich weiß nicht, ob Sie sich jemals in Ihrem Leben als Kind vielleicht schon einmal ein Schwert gewünscht haben. Meine Kinder hatten, wie gesagt, sich öfter eins gewünscht. Und wer möchte nicht gern Ritter sein? Und wir als Eltern haben diese Wünsche auch oft erfüllt, sogar geschnitzt, uns den Kindern alte Traditionen von Hand zu Hand weitergegeben. Ein Jedi-Ritter, ein Ninja, ein Musketier oder Link ohne Schwert, sie alle sind hilflos und machtlos. Ein Schwert gehört einfach dazu, denn ohne Schwert kann man die Prinzessin Zelda nicht befreien. Manchmal möchte ich auch ein Schwert haben, wenn alles festgefahren und festgezurrt ist, wenn man das Gefühl hat, angebunden und fest vertäut zu sein. Mit einem Schwert, ja, da könnte man den Knoten durchschlagen, den man mit findiger Kunst nicht aufbekommt. Den Knoten durchschlagen. Vielleicht kennen Sie auch dieses fitzelige Gefühl, wenn man einen Knoten nicht aufbekommt, obwohl man es doch eilig hat. Da sitzt man dann im Flur auf der Treppe, will die Schuhe anziehen, doch da ist so ein dummer Knoten in den Schnürsenkeln. Und man wird ganz unruhig und hibbelig. Welcher Idiot hat denn diesen Knoten, naja, meistens war man es ja selbst, in die Schuhe reingebracht. Und da hätte man auch vielleicht nicht gleich ein Schwert, aber ein scharfes Messer oder eine Schere, um das Problem durchdringend zu lösen. So wie Alexander der Große einst den gordischen Knoten gelöst hat mit dem Schwert. Im Wort für die heutige Predigt geht es auch um ein Schwert. Ein Schwert, das mühelos alles durchdringt, das wie ein heißes Messer durch die Butter einschneidend und wirksam ist. Was ist dieses Schwert? Ich lese uns aus dem 4. Kapitel des Hebräerbriefs den Predigtabschnitt. Denn das Wort Gottes ist lebendig und kräftig und schärfer als jedes zweischneidige Schwert und dringt durch, bis es scheidet Seele und Geist, auch Mark und Bein, und ist ein Richter der Gedanken und Sinne des Herzens. Und kein Geschöpf ist vor ihm verborgen, sondern es ist alles bloß und aufgedeckt vor den Augen Gottes, dem wir Rechenschaft geben müssen. Herr, segne du mein Reden, unser Hören und Verstehen. Amen. Gottes Wort ist wie ein Schwert. Nein, sagt der Predigttext, es ist sogar schärfer als jedes zweischneidige Schwert. Und seine Wirksamkeit wird eindrücklich beschrieben. Es ist durchdringend. In den Kernbereich der menschlichen Existenz dringt es ein. In Seele und Geist, Mark und Bein, in mein Inneres und mein Äußeres Ganzes dringt dieses Schwert, dringt das Wort Gottes ein. Dabei ist es aber nicht todbringend, was man ja annehmen müsste, sondern lebendig, ein lebendiges Schwert. Das Wort Gottes ist lebendig. Es ist lebenschaffend. Ist es nicht ein Widerspruch? Beißt sich das nicht? Ein Schwert, das Leben hervorbringt? Würden wir denn nicht lieber ganz andere Vergleiche heranziehen, liebe Gemeinde, um das Wort Gottes zu beschreiben? Ich habe ein bisschen überlegt und bin auf einige Vergleiche gestoßen, wie wir uns Gottes Zuspruch doch viel eher vorstellen können und wie wir es auch in der Bibel belegt finden. Wir denken da zuerst nicht an ein Schwert, sondern vielleicht eher an ein kuscheliges Daunenbett. Immer wieder gerne gehört auf christlichen Glückwunschkarten, immer wieder gern genommen, kommt her zu mir, alle, die ihr mühselig und beladen seid, ich will euch erquicken. Kommt her und ruht euch aus, mein Joch ist sanft, den Seinen schenkt's der Herr im Schlaf. Ist uns das nicht viel lieber, so vom Wort Gottes zu sprechen? Wir denken nicht an ein Schwert, sondern eher an eine heilende Salbe. Ich bin der Herr, dein Arzt. Lobe den Herrn, der heilt all deine Gebrechen. Das ist doch viel wohltuender, viel angenehmer. Und wie oft haben wir das auch schon gespürt und gehört, dass Gottes Wort heilt, versöhnt, aussöhnt, gesund macht. Ist uns das nicht viel lieber? Wir denken nicht gerne an ein Schwert, sondern an eine anregende Tasse Kaffee. Wem das Daunenbett zu kuschelig und die Salbe zu einseitig, zu seelsorgerlich ist, der kann dann immer noch das Wort Gottes als intellektuelle Ausgangsfrage für wichtige und kluge Streitereien annehmen und heranziehen. Sinnvolle oder auch sinnlose Disputationen auf evangelischen Akademien und Universitäten. Man streitet über die Kirche, über Gott, über die Gestalt der Überlieferung, die doch bloß menschliches Wort ist, biblisches Menschenwort ist. Und man lässt sich ein und aus über viele, viele Fragen. Und dabei wird das wahre Wort Gottes aber ein wenig eingeklammert und bleibt nur als anregende Tasse Kaffee für den Intellekt übrig. Ist uns das nicht alles viel lieber und viel willkommener, viel lieber als ein Schwert? Wir wünschen uns ein Wort Gottes, das wie das Daunenbett uns zur Ruhe führt, das wie die Salbe beruhigend und schmerzstillend ist oder uns wie die intellektuelle Tasse Kaffee wenigstens in Ruhe lässt. Ein bisschen Anregung, ja, aber zu nahe soll uns das Wort Gottes nun auch wieder nicht kommen. Und so haben wir das Wort Gottes domestiziert, in seine Schranken gewiesen, auf Gesangbuchverse reduziert oder gar auf ein Grußkartenniveau und viele Gedanken produziert, die uns angenehmer und lieber sind als das Wort, das ein Schwert ist. Wir wollen unsere Ruhe haben vor dem Wort Gottes. Und von der Ruhe spricht auch der Hebräerbrief. Aber nicht vom ihm Ruhe gelassen werden. Denn in demselben Kapitel von der Ruhe spricht das Kapitel auch, aber eben weil Gottes Wort so wirkt wie ein Schwert. Es sind nämlich eindrückliche Worte, die diesen beiden Versen vorausgeht. Es ist noch eine Ruhe vorhanden. Der Hebräerbrief legt nämlich Psalm 95 aus im selben Kapitel und spricht uns Ruhe zu, die Gott uns verheißt, nämlich die Sabbatruhe, die gute Ruhe in seinem Frieden und Geborgenheit. Nicht die Ruhe vor dem Sturm, sondern die Ruhe, die sich ausruht in der Liebe Gottes. Das ist die Verheißung. Es ist Ruhe vorhanden. Wir dürfen uns ausruhen in der Ruhe Gottes. Und danach kommen dann diese Worte vom Wort Gottes, das lebendig ist und wirksam. Das bedeutet, dass energiegeladen ist und das energisch und schärfer als jedes zweischneidige Schwert ist. Eine Ruhe, die vom Schwert erzeugt wird. Und das kommt uns dann aber eben, wie gesagt, widersinnig vor. Aber was ist jetzt das Wort Gottes, wenn es nicht Daunenbett, wenn es nicht Salbe oder mehr oder weniger kalter Kaffee ist? Es ist ein Schwert, und das haben wir eben auch in dem Lied gesungen, auch für uns. Für die Reformatoren war ganz klar, dass das Wort Gottes mehr ist als eine Grußkarte. Martin Luther hat es ganz deutlich gemacht und hat auch die zwei Schneiden des Schwertes benannt. Das Wort Gottes hat zwei Gestalten, so beschreibt es. Es ist Gesetz auf der einen Seite, hartes, richtendes Wort. Es stellt uns einen Spiegel vor, es zeigt uns glasklar und schonungslos, wer wir sind und wie wir sind und wie es um uns bestellt ist. Und auf der anderen Seite ist es Evangelium. Gute Nachricht, gute Botschaft, Bedingungsloser Freispruch und die Zusage der Liebe Gottes. Es zeigt uns glasklar und ohne Widerhaken, dass wir Gottes Kinder sind. Und Luther hat in seiner Zeit darauf bestanden, dass man diese beiden Gestalten des einen Wortes Gottes schön fein auseinanderhält, das Gesetz und das Evangelium. Er hat ja der damaligen katholischen Kirche vorgeworfen, sie mache aus diesen beiden Gestalten des Wortes Gottes ein untrinkbares Gemisch. Gott hat dich lieb, das ist gewährt, wenn du dich so und so verhältst und diese und jene Bußleistung tust. Hat also Bedingungen an Gottes Liebe geknüpft. Ja, und wenn du dann vielleicht noch so und so viel spendest, dann könnte es sein, dass du in den Himmel kommst. Und dazu sagt Luther nein. Gesetz und Evangelium muss man unterscheiden. Das ist kein heilloses Durcheinander, das ist kein Gemisch, das ist nicht Zuckerbrot und Peitsche eines Gottes, der nicht weiß, was er will. Sondern diese Unterscheidung des einen Wortes Gottes in Gesetz und Evangelium ist wichtig, wenn wir leben wollen. Auch die Barmer theologische Erklärung aus der Anfangszeit des Kirchenkampfs kennt diese Unterscheidung. Zuspruch der Vergebung und Gottes Anspruch auf unser Leben, beides ist zu unterscheiden, aber beides zählt. So formulierten die Theologen nach dem Krieg. Manchmal tut es weh, das zu spüren. Aber wenn der Knoten durchgeschlagen werden soll, wenn es wirklich heilsam sein soll, dann muss das wohl so sein. Lassen Sie mich daher zum Schluss noch ein biblisches Beispiel erzählen, auch wenn es genauso gut aus der heutigen Zeit stammen könnte, die uns diese Beschaffenheit vom Wort Gottes her erklärt. Zwei Männer, eine Frau. Der eine hatte sich das nie träumen lassen, so tief hineingezogen zu werden. Alles sollte doch nur eine kleine Liebesaffäre sein. Er war bezaubert von ihrer Schönheit, von ihrer Anmut und Eleganz, als er sie beim Bade sah. Er, König von Israel, und sie, Frau eines Offiziers, der für ihn, König David, kämpfte. Und David konnte sich nicht zügeln und ließ Bathseba zu sich rufen und schlief mit ihr. Und sie wurde schwanger. Sie ließ es David wissen. Er wäre Vater des Kindes, das nun kommt. Uria, Bathsebas Mann, war auf dem Feld und konnte nicht der Vater sein. Und dann versuchte David, souverän sich aus der Situation herauszuziehen. Er schickte Uria in den Heimaturlaub, weg von der Front. Aber der ging in der Nacht nicht zu seiner Frau, sondern blieb bei den anderen Soldaten. Ein verrückter Typ, hat Heimaturlaub und geht nicht zu seiner Frau nach Hause. Sogar als David ihn betrunken machte, blieb er noch enthaltsam und in seinen Augen loyal. Und so geriet David immer mehr in die Zwickmühle. Nach mehreren gescheiterten Versuchen, Uria und Bathseba zusammenzuführen, die Vaterschaft in geordnete Bahnen zu bringen, mit anderen Worten, dem Uria ein Kuckuckskind anzuhängen, geriet David immer mehr ins Fahrwasser der Sünde. Uria musste beseitigt werden. Er schickte ihn an die vorderste Front und da starb er schon bald in der Schlacht. Nathan, der Prophet, hatte das alles durchschaut und war entsetzt über diese Seite seines Königs. Wie sollte er David zur Rede stellen? Und er erzählte ihm eine Geschichte von zwei Männern in einer Stadt. Einer hatte viele Schafe und Rinder. Und der andere, der Arme, der hatte nur ein einziges heißgeliebtes Schaf. Und der Reiche lädt den Armen ein und serviert ihm als Gastmahl dessen eigenes Schaf. Und David reagiert entsetzt über diesen Menschen. Wie kann einer, der so viel hat, dem anderen noch das Einzige, was er hat, wegnehmen und es ihm dann zum Abendmahl vorsetzen? David reagierte entsetzt und sagt, das ist ein Mann des Todes. Das Lamm soll er vierfach ersetzen. Gottes Wort ist wie ein Schwert. Und mit diesem Satz hat David sich selbst das Urteil gesprochen. Ata ha'ish ha'seh. Du bist dieser Mann, sagt Nathan ihm. Und das hat gelangt. David hat sich sofort im Wort Gottes wiederentdeckt und die dunkle Seite seines Lebens zur Kenntnis genommen. Und dann hat er Buße getan. Dann hat er sein Versagen bereut. Gottes Wort, das wie ein durchdringendes Schwert ist, entlarvt und deckt auf, lässt die Fassade von uns fallen, hinter der wir uns tapfer oder fromm, rechtschaffen oder halbwegs anständig versteckt haben. Du bist dieser Mann, du bist diese Frau. Und wenn wir in diesen Tagen voller Sorgen auf die Krisenherde dieser Welt schauen, wie wir jetzt in die Ukraine blicken, wenn wir an die Menschen denken, die aufgrund einer sinnlosen Gewalttat ums Leben gekommen sind, da würden wir auch gerne hinter die Fassaden derer schauen, die da agieren. Wer hat denn wirklich ein Interesse an einem Krieg? Wer sind denn da die Hintermänner? Geht es da nur um Freiheit oder nur um Demokratie oder gibt es andere Interessen? Bodenschätze vielleicht. Wer verdient daran? Die Waffenhändler, die ihre neuen Systeme unter Beweis stellen wollen. Wer führt die Welt in Gefahrenzonen des Krieges hinein? Mit welchem Grund und um welchem Preis? Und auch in unserer gut informierten Medienwelt bleibt uns doch so manches verborgen, was wirklich dahinter steckt, was wirklich die Wahrheit ist. Aber wenn wir auf Gottes Wort vertrauen, dann erkennen wir wenigstens an uns und bei uns selbst, wie es um uns steht. Denn es ist wie ein Schwert, das uns durchdringt durch Mark und Bein. Und wir stehen plötzlich bloß und nackt da. Aber dann fängt es an, dass Gott uns auch heilen kann, lebendig machen kann. Wir brauchen ihm nicht eine bürgerliche Anständigkeit vorzuführen. Wir müssen ihm keine religiöse Interessiertheit demonstrieren. Wir müssen nicht an fromm verzierten Stuckfassaden festhalten. Daran hat Gott kein Interesse, sondern er heilt uns, er heilt dich, er heilt mich. Er kommt in das Kern meines Lebens und spricht mir zu, dass ich sein Kind bin. Und er spricht uns frei von aller Schuld und von allen Bindungen, die uns belasten. Ich bin Gottes Kind, das sagt uns sein Wort. Er liebt mich so, wie ich bin, und ich muss mich vor ihm nicht verstellen. Ich kann sowieso nur scheitern, wenn ich versuche, mich vor ihm zu verstecken. Ich bin sein Kind, er liebt mich, und durch das Blut seines Sohnes hat er mich von aller Schuld freigesprochen. Und ich darf diese Erlösung dankbar in meinem Leben annehmen und als freier Christenmensch durch diese Welt gehen bis ans Ende meiner Tage. Das ist das Gesetz auf der einen Seite und die freimachende Botschaft des Evangeliums auf der anderen Seite. So ist Gottes Wort ein Schwert, das Mark und Bein durchdringt. Und der Friede Gottes, der höher ist als alle unsere Vernunft, bewahre unsere Sinne und Herzen in Christus Jesus. Amen.